Wir haben die Spaltung in Berlin und Brandenburg gesehen, zwei Gruppen von Mitgliedern, und das können wir natürlich nicht hinnehmen. Der DJV vertritt alle Interessen, und sowohl in Berlin als auch in Brandenburg. Wir haben in mehreren Gesprächen versucht, mit den amtierenden Vorständen, die ja etwas dubios ins Amt gekommen sind, nämlich durch Stimmenverschiebungen, durch unserer Meinung nach, und ich glaube, das beweist sich immer mehr, Nicht-Journalisten, die kurzzeitig eingetreten wurden, wenn ich das mal so formulieren darf, und die ja die Mehrheiten gekippt haben, durch mehrere Gespräche versucht, die Vorstände dazu zu bewegen, diese Spaltung aufzuheben. Das kann nicht in unserem Sinne sein, das kann nicht im Sinne des DJV sein und auch nicht im Sinne der Vorstände sein, wenn es da nicht um Machterhalt geht, und das befürchten wir fast, da muss ein solcher Vorstand zurücktreten, wenn er sieht, dass dort Mitglieder in zwei Spalten vorhanden sind, zwei Hälften vorhanden sind.
Das war vor 16 Jahren hier im Medienmagazin der damalige DJV-Bundesvorsitzende Michael Konken zu einer Krise des Berufsverbands von Journalisten, dem DJV, in der Hauptstadtregion. Seitdem gibt es einen schmerzvollen Prozess der Aufarbeitung, Abspaltung, Neugründung eines Journalistenverbandes, zum Beispiel JVBB Berlin-Brandenburg, Auseinandersetzung mit einem DJV-Landesverband in Brandenburg, der Berlin für sich mit beansprucht, was im Streit darüber sogar zur Nichtbesetzung eines RBB-Rundfunkratsposten führte. Man hat phasenweise ja den Eindruck, der Deutsche Journalistenverband in Berlin-Brandenburg kümmert sich mehr um sich als um seine Mitglieder. Ich kürze hier ab. Letztlich gab es den Beschluss, im Mai 2019 den JVBB mit dem DJV Berlin zu fusionieren. Seit 11. Januar 2020 gibt es den gemeinsamen Vorsitzenden Christian Walter. Dann in dieser Woche eine Pressemitteilung des Verbands. Der Vorstand des DJV Berlin, JVBB, hat seinen kollektiven Rücktritt zum 1. September 2020 erklärt und entschieden, für den Herbst Neuwahlen anzustreben. Dem war die Veröffentlichung internen Post- und Mailverkehrs sowie von Gesprächsinhalten aus Vorstandssitzungen vorausgegangen. Dieser Vertrauensbruch, wie auch bereits seit langem bestehende Differenzen im Vorstand, haben einer vertrauensvollen Zusammenarbeit die Grundlage entzogen. Auslöser für die Verbandskrise soll nach einem Bericht der Berliner Zeitung ein Streit über das vor kurzem auch hier besprochene RBB-Politik am See-Interview mit dem AfD-Politiker Andreas Kalbitz gewesen sein, Daniel.
Ja, und zu der ganzen Gemengelage muss ich, glaube ich, dazu sagen, ich bin Mitglied in diesem Verband, passiv. Bei einer der beiden Gewerkschaften sind Journalisten ja Mitglied meistens, allein schon, wenn es um die Hilfe bei juristischen Auseinandersetzungen gegen Auftrag und Arbeitgeber geht, Rechtsschutz. Jörg, du hast dich stattdessen für Verdi, die Deutsche Journalistinnen und Journalistenunion, entschieden. Jedenfalls Christian Walter, Mitarbeiter des RBB und vor allem Fusionsvorsitzender, ist uns jetzt zugeschaltet. Christian, was genau ist denn vor dem Rücktritt passiert? Was war so gravierend, dass der Neustart dieser Verbände personell so nicht standhält? Vielleicht das Stichwort hier auch, weil es ja in der Berichterstattung gefallen ist, das Kalbitz-Interview.
Ja, das Kalbitz-Interview spielt sicherlich eine Rolle, aber eine, die jetzt möglicherweise doch etwas übertrieben oder überhöht wird. Wichtiger und richtiger ist das, was in der Pressemitteilung drinsteht. Vertrauensverhältnis ist futsch. Aber wir sollten uns da auch vor Dramatisierung hüten. Der O-Ton, den wir gerade gespielt haben und gehört haben von Herrn Konken, ist in der Tat 16 Jahre alt. 16 Jahre hat die Spaltung dieses Berliner Journalistenverbandes gewährt. Ich bin vor 3,5 Jahren Vorsitzender vom Journalistenverband Berlin-Brandenburg, also von dem einen Teil dieser zwei im Wesentlichen Verbände hier in der Region geworden, habe dann sofort angefangen zu werben für eine möglichst schnelle Fusion. Das hat dann trotzdem noch 3 Jahre gedauert, aber diese Fusion ist vollzogen, sie ist rechtlich eingetragen, sie ist jetzt Realität, mit der wir uns, also auf die wir uns sozusagen einzustellen haben. Da muss man jetzt nicht irgendwie befürchten, dass da irgendwie was wieder auseinanderknallt. Es gibt niemanden, der in diese Richtung denkt und arbeitet. Wir haben aber in der Tat ein Problem, und das Problem gibt es dadurch, dass es einen Vorstand, dass ein Vorstand gewählt worden ist Anfang des Jahres, wo wir dachten oder einige dachten, das ist vielleicht ganz salomonisch, Hälfte aus den beiden bisherigen Vorständen und ein paar neue Gesichter. Das hat aber einfach nicht funktioniert. Die Chemie stimmte nicht. Da hat man, ich will nicht sagen, gegeneinander gearbeitet, aber es war eben das Vertrauen nicht da, das Verantwortungsbewusstsein nicht da, die Verlässlichkeit nicht da. 3 Dinge, die ich ganz wichtig finde für so eine Arbeit und solche Aufgaben. Und wenn ein Team in so einer Organisation nicht ordentlich zusammenarbeiten kann, dann habe ich eben gedacht, ist es das Schlauste, wenn man die Mitgliedschaft den Mitgliedern, dem Souverän in diesem Verband die Chance gibt, ein neues Team an die Spitze zu stellen. Deswegen habe ich dem Vorstand vorgeschlagen, kollektiv zurückzutreten. Der Vorstand ist mir in diesem Punkt einhellig gefolgt und so werden wir voraussichtlich im September Neuwahlen für den Vorstand haben. Klar ist aber auch, die Mitglieder haben bestenfalls am Rande von all dem was mitbekommen. Die Mitglieder erwarten von uns eine anständige Rechtsberatung, eine anständige Steuerberatung, eine anständige Berufsberatung, eine anständige Versorgung mit Weiterbildungsangeboten. Gerade jetzt in der Corona-Krise war es außerordentlich wichtig, persönliche Beratungsangebote zu machen, weil viele Leute einfach vor der existenziellen Krise stehen. Wir haben das, wie ich finde, glänzend hinbekommen. Wir haben jede Menge Beratungsangebote persönlich gemacht. Wir haben sie per Videokonferenz gemacht. Wir haben sie mit großen Seminaren des Bundesverbandes zusammen gemacht, haben gleichzeitig aber auch das Verbandsleben weiterlaufen lassen. Also es ist
aber dennoch ist es passiert, Christian. Es gab diesen Rücktritt und der steht ja meist am Ende eines Konflikts und ist das Zeichen, dass hier eben nur ein Neustart helfen kann, wie man so beim Computer, wenn man mal schnell einen Restart macht. Genau. Wieso gab es keinen anderen Weg? Ihr seid alles wortgewaltige Menschen, rhetorisch begabt und auch sensibel.
Da kommen einfach Leute zusammen mit unterschiedlichen Biografien, mit unterschiedlichen Erwartungen. Da mussten auch möglicherweise Enttäuschungen verarbeitet werden. Es war ja für einige Mitglieder dieses fusionierten Verbandes eine große Überraschung, dass ich mich da durchgesetzt habe als Vorsitzende. Andere hatten erwartet, dass sie sich durchsetzen. Das sind so Sachen, die dann möglicherweise da reinspielen. Aber ich finde, wir müssen da gar nicht viel groß rein geheimnissen, weil niemand das dann so auf den Tisch legt, was alles dazu geführt hat, dass jeder sich dann individuell so verhalten hat, wie das Verhalten war. An einem bestimmten Punkt muss man einfach analytisch sagen, es ist für den Verband nicht förderlich, wenn diese Truppe in dieser Konstellation das so weitermacht. Es ist förderlich für den Verband, wenn ein neues Team aufgestellt wird und das befördere ich jetzt mit Energie und ich denke, dass wir dann in etwa 8 Wochen auch schon ein bisschen klarer sehen, wo es längst geht.
Das Leaken, das Durchstechen von Informationen oder ganzen Dokumenten wie E-Mails ist ja meist das letzte Mittel, wenn innerhalb eines Systems das Potenzial empfundener Ungerechtigkeit so hoch ist, dass nur Öffentlichkeit helfen kann, einen Prozess zu stoppen oder zu verändern, also wenn es Missstände gibt. Es gibt aber auch das Motiv der Intrige. Was ist in diesem Fall dein Befund?
Also, das ist ja das Absurde. Hier hat eine Gruppe eine Mehrheit gehabt im Vorstand für eine Erklärung gegenüber dem RBB zu diesem Interview. Das hat einen längeren Prozess davor gegeben, bis es zu dieser Abstimmung gekommen ist. Es ist inzwischen kein Geheimnis, dass ich diese Erklärung in dieser Form nicht unterstützt habe, weil ich eine Menge Fragen dazu hatte, die auf die Art und Weise nicht beantwortet worden sind, weil ich wollte, dass die Betriebsgruppe, die Kollegen des Journalistenverbandes in Redakteursausschuss, Freien Vertretung, Personalrat an diesen Formulierungen dann auch beteiligt werden, wenn man so eine Erklärung schon abgibt. Das hat es so nicht gegeben. Deswegen stand ich dem distanziert gegenüber. Ich frage mich auch und habe die Kollegen gefragt, ob es denn unsere Aufgabe ist, jetzt so als Medienkritiker aufzutreten. Und wenn es so wäre, warum haben wir dann nicht in den vergangenen Monaten zu vielen anderen Anlässen innerhalb wie außerhalb des RBB, also ich sage mal die Kampagne von Bild gegen Drosten, ich sage mal bei der Berliner Zeitung die Frage, wie kann es sein, dass ein Artikel über eine Firma des Eigentümers plötzlich auftaucht und solche Geschichten. Warum haben wir da nie was gesagt? Warum hat auch sozusagen der eine Verband, dessen Vertreter jetzt so gedrängt haben, warum haben wir in den vergangenen Jahren nichts gesagt? Warum haben sie nichts gesagt, als Kalbitz im letzten Jahr und im vorletzten Jahr in einem vergleichbaren Setting interviewt worden ist oder in den 3 Jahren davor Gauland? Das war mir alles nicht klar, deswegen hatte ich dann eine gewisse Distanz. Dass dann aber, wenn man eine Mehrheit hat, ein Papier, aus dem sich überhaupt nicht ergibt, dass da irgendjemand einen Dissens hat, weitergereicht wird mit der zusätzlichen Erläuterung, da gab es aber einen Dissens und der Vorsitzende war derjenige oder einer von dreien, die da anderer Auffassung waren, das ist dann schon eher in die zweite Abteilung, nämlich in die Abteilung Intrige einzufügen.
Aber die Berichterstattung in der Berliner Zeitung stimmt? Christian? Hallo?
Da ist die Leitung wohl schon...
Hallo? Wir hatten jetzt gerade ein Leitungsproblem.
Okay. Ich dachte, das war eine Bedenkpause, weil ich fragte nämlich gerade, stimmt denn die Berichterstattung der Berliner Zeitung?
An welchem Punkt?
Na, insgesamt. Also da wird ja Ähnliches beschrieben, also dass du auch meintest, man sei kein Medienkritiker im DJV.
In meiner Mail an meine Kollegen habe ich gesagt, wir sind in der Regel keine Medienkritiker. Das heißt, es kann natürlich Ausnahmen geben. Die müsste man aber, wie ich finde, vernünftig begründen. Es muss Standards geben, nach denen der Journalistenverband die Arbeit von Kollegen kritisiert und bewertet und beurteilt. Die konnte ich jetzt nicht erkennen. Was mich auch ein bisschen gestört hat an dem Bericht, war eigentlich, dass ich dem Kollegen Renner meine Begründung quasi aufdrängen musste. Der war gar nicht daran interessiert zu erfahren, warum ich denn eigentlich Bedenken hatte. Aber das ist ein Seitenaspekt, das passiert einem im Journalismus sehr häufiger.
Das können wir gleich lösen.
Und wir haben Kai-Hinrich Renner auch in der Leitung, Medienjournalist inzwischen bei der Berliner Zeitung. Sie haben, wie beschrieben, ja auch interne Depeschen, E-Mails aus dem Vorstand zugespielt bekommen und dann über diesen Vorgang berichtet. Wie stellt sich denn Ihnen sozusagen als der Rechercheur mit dem Blick von außen die Lage in dem Verband dar?
Naja, das scheint ein relativ desolater Landesverband zu sein. Ich habe das große Glück, in einem anderen Mitglied sein zu dürfen, DJV Hamburg. Da habe ich solche Vorgänge noch nie erlebt. Und ich finde es geradezu grotesk, wenn sich Journalisten darüber beklagen, dass interne Informationen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, an die Öffentlichkeit kommen. Hallo, Herr Kollege Walter, das ist unser Beruf, ne? Und wenn Sie trifft, Pech gehabt. Und wenn Sie sagen, Sie hätten mir Ihre Begründung aufdrängen müssen, völliger Unsinn. Also ich habe mehrfach hinter Ihnen her telefoniert und ich denke, ich habe auch alles gebracht, inklusive Ihres höchst fragwürdigen Satzes, dass sich Journalisten nicht vom Verfassungsschutz sagen lassen, wen sie interviewen lassen und wen nicht. Also mal abgesehen
davon,
dass der Verfassungsschutz niemandem verbietet, Rechtsextremisten zu interviewen. Also ich glaube, da hat auch niemand gegen was. Die Frage ist, wie man es macht. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt auch, Sie haben jetzt gesagt, Journalisten sind keine, also der DJV in Berlin ist kein Medienkritiker, d'accord. Ich denke aber nur, es gibt Fälle, wo man vielleicht auch mal die Stimme erheben muss. Und ich glaube, da sind Sie in Berlin ziemlich isoliert, und damit meine ich Sie persönlich, weil Ihr Verband hat es ja dann getan. Wenn Sie sich angucken, der DJV-Bundesverband, dessen Pressesprecher, hat dieses Interview kritisiert. Er hat gesagt, das sei Harmoniesoße statt Konfrontation. Also alle haben das kritisiert, und zwar zu Recht, weil Sie haben jetzt ein paar Fälle aufgezählt, wo vielleicht auch Kritikwürdiges passiert ist. Bei uns in der Berliner Zeitung den Fall Santogene, dann die Drosten-Kampagne von Bild. Aber hier geht es um was anderes. Wir reden über Rechtsextremismus. Und Rechtsextremismus ist eines der dringendsten Probleme dieses Landes. Ich fürchte, ich muss Sie sogar noch daran erinnern, wir hatten rechtsextremistische Anschläge hier in Halle, in Hanau. Wir hatten den Mord an Walter Lübcke. Und hier wird, ja, wenn Sie so wollen, der parlamentarische Arm des Rechtsextremismus in einem Larifari-Sommer-Interview interviewt. So geht es nicht. Da müssen sich Journalisten zu äußern. Und also ich fand das wirklich extrem bemerkenswert, was in Ihrem Verband, also sprich, was Sie da produziert haben bzw. nicht produziert haben. Und von daher, das war natürlich eine Berichterstattung wert, ganz klar. Und dass hier Dokumente geleakt wurden, ach Gott, also wirklich, wollen Sie sich darüber wirklich beklagen? Also
Bevor Herr Renner, ich Ihnen nochmal eine Frage stelle, Christian Walter, Sie dürfen natürlich noch antworten.
Also, um das mal klarzustellen, Ihnen, Herr Renner, hat niemand einen Vorwurf gemacht. Ich jedenfalls nicht, dass Sie mit solchem Material arbeiten. Ich selber habe lange genug im Aktuellen hier beim RBB gearbeitet. Ich habe über Jahrzehnte mit solchem Material gearbeitet. Das ist völlig selbstverständlich. Das ändert aber nichts daran, dass der Möglichkeit, die Sie dadurch hatten, vorausgegangen ist, dass Vertraulichkeit und Vertrauen gebrochen worden ist. Das sind unterschiedliche Ebenen. Das muss man auseinanderhalten. Ansonsten will ich Ihnen auch sagen, wenn Sie sagen, dieser Verband sei desolat, ich muss Ihnen da leider entgegentreten. Ein kontrovers diskutierender Verband ist kein desolater Verband. Und was die objektiven Leistungsdaten angeht, stehen wir in den 4 Jahren, die ich hier überblicken kann und die ich verantworte, am besten unter allen Landesverbänden da. Das erkennt man an der Zahl der Delegierten auf dem Verbandstag, die sich nur bei uns in den letzten Jahren erhöht hat. Und insofern, der Befund, den Sie da so kühn in die Gegend stellen, ist empirisch nicht zu halten.
Sehr stabil, muss man aber wahrscheinlich auch sagen, ist der Verband derzeit ja nicht, sonst würde ja der Vorstand nicht zurücktreten.
Doch, der Verband ist so stabil, wie er in 15 Jahren nicht stabil war. Wir könnten uns solche Turbulenzen, wie wir sie jetzt gerade haben, und das will ich ja gar nicht bestreiten, dass das turbulent ist, nicht leisten, wenn wir nicht ein klares Fundament hätten, das wir durch die erfolgreiche Fusion hergestellt haben.
Kai-Hinrich Renner, ich habe aber mal eine Frage insofern, man ist ja als Journalist, wenn einem sowas zugespielt wird, in einer gewissen Konfliktlage, weil man sich ja auch instrumentalisieren lassen kann für Intrigen, für Störfeuer. Die Absicht hinter einer geleakten Information muss ja nicht unbedingt erst mal auf den ersten Blick erkennbar sein. Wie wägen Sie da als verantwortungsvoller Journalist ab? Wie war das vielleicht zum Beispiel im ganz konkreten Fall jetzt beim DJV Berlin?
Also es hilft, wenn man weiß, was derjenige, der liegt, damit beabsichtigt. Ne? Wenn man das nicht weiß, ist schwierig. Ich will jetzt gar nichts zu meiner Quelle sagen, das werden Sie auch verstehen. Aber ich glaube schon, gewusst zu haben, was da beabsichtigt war. Und dann gilt es immer abzuwägen, ist das wirklich interessant? Und ich finde, die Auseinandersetzung mit
dem, wenn ich kurz unterbrechen darf, ist das Interessante, ja? Dass man einen Vorstand zum Rücktritt zwingt dadurch?
Das war mir ja überhaupt nicht klar, dass er dadurch zum Rücktritt gezwungen wurde. Ich sehe ein, dass dann in der Folge der Rücktritt möglicherweise unausweichlich war. Aber darüber muss ich mir jetzt noch keine Gedanken machen. Ich finde es sehr merkwürdig, wenn ein Vorstand oder beziehungsweise dessen, es geht ja gar nicht um den Vorstand, sondern um den Vorsitzenden und zwei weitere Vorstandsmitglieder, wenn da so lange Hinhaltepolitik gespielt wird, bis es ja schon fast peinlich ist, dass 11 Tage nach diesem Sommerinterview erst der Protest des DJV Berlin JVBB beim RBB eintrifft. Also lange nachdem der RBB ja selber erkannt hat, dass das vielleicht nicht so die beste Idee war, mit diesem laufigen Sommerinterview mit Herrn Kalbitz. Christoph Singelstein hat zurückgerudert, hat gesagt, man hätte sich besser vorbereiten müssen, man hätte die Expertise des Senders einbringen müssen. Wie gesagt, den Sprecher des DJV-Bundesvorstands habe ich bereits zitiert. Also im Prinzip, die Sache war längst gegessen. Und dann 11 Tage später, das ist auch so ein bisschen peinlich, muss man ganz ehrlich sagen. Also das,
ja, das war mein Eindruck, nicht, aber genau
dass auch. Das dann Konsequenzen also, hat, das ist halt eben so. Da muss ich mir aber als jemand, ja, der darüber berichtet, Eindruck, muss jetzt nicht sagen, oh Gott, jetzt könnten die alle zurücktreten. Das ist nicht meine Aufgabe.
Christian Walter, vielleicht letzte Entgegnung noch? Mit Blick auf die Zeit.
In der Tat, ich komme ja aus der Aktualität. Meine Erwartung ist, wenn ich eine Presseerklärung abgebe, dann muss die sich unmittelbar auf ein Ereignis beziehen. Das Ereignis war am Sonntag. Sonntagmittag ist diese lange Version online gegangen. Sonntag 19.30 Uhr ist die Kurzversion in Brandenburg aktuell gesendet worden. Dann passierte in unserem Verband erstmal gar nichts. Am Montag gab es keine Reaktion, am Dienstag bis 17 Uhr nichts. Und dann wurde gesagt, man könnte doch darüber und müsste doch darüber mal sprechen. Ich erwarte, wenn schon alles gesagt ist durch andere, dass man dann wenigstens einen bestimmten Grad an Originalität in der Stellungnahme hat, dass einem was Neues an Argumenten einfällt. Das war für mich aber nicht erkennbar. Man muss auch sagen, dass das, was nachher beschlossen worden ist, was anderes war, als vorne in den Mails kommuniziert worden ist innerhalb des Verbandes. Also da hat sich auch was bewegt. Ich will das mal sehr klar sagen. Ich habe nichts dagegen, dass man kontrovers darüber diskutiert, wie man auf eine bestimmte Sache reagiert. Ich habe nur was dagegen, dass man solche Sachen macht, ohne die Beteiligten, auch unseres Verbandes im Betrieb, zu fragen und zu beteiligen. Und ich kann es sehr gut ertragen, auch in einzelnen Fragen mal in der Minderheit zu sein. Kein Mensch hätte je davon erfahren, dass ich eine abweichende Meinung habe, weil die Erklärung, die rausgegangen ist, ist auf einem Briefbogen rausgegangen, wo alle Namen aller Mitglieder des Vorstandes, auch meiner, drauf verzeichnet waren. Mhm. Nur dadurch, dass dann nachträglich gesagt worden ist, das ist zwar vom Vorstand beschlossen worden, aber der Walter, der hat dagegen gestimmt. Nur dadurch ist diese Geschichte für Herrn Renner und für alle anderen als Konflikt öffentlich erkennbar geworden.
Wir werden dranbleiben, wie der RBB mit, sagen wir mal, kritischen politischen Figuren weiter umgeht, aber natürlich auch, wie es um den Journalistenverband hier in der Hauptstadtregion bestellt ist. Für den Moment. Vielen Dank, Christian Walter, dem noch Vorsitzenden, und dem Medienjournalisten Kai-Hinrich Renner. Vielen Dank und schönes Wochenende.